Eine gute Übung hat einen Rhythmus und eine Richtung und kann sich wiederholen. Wenn das irgendwie ein Ungerade ist oder irgendwie man das nicht gut fühlen kann, dann kann man das auch nicht gut üben. Also man muss das quasi in so eine Unendlichschleife bringen, weil meistens übt man da viel zu lang. Ich möchte eigentlich erreichen, also wenn ich jetzt in meine Klasse denke, meine eigenen Studierenden, möchte ich eigentlich, dass die sind dann fertig zu gehen, wenn sie ihr eigener Lehrer sind. Jetzt nochmal, diese Stelle, langsam, jetzt punktiert, jetzt so. Und also der hat eigentlich mit einem zusammen geübt. Da muss ich sagen, das habe ich schon, also da hat er uns schon wahnsinnig geholfen. Ne? Das mache ich mit meinen Studenten auch, weil ich merke, dass, also das war eine Riesenhilfe, dass einfach mal einer einem erklärt, wie man üben soll.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen. Das Üben. Heute habe ich das Vergnügen, mit der Querflötistin und Professorin Anne-Kathrin Heinzmann zu sprechen. Anne-Kathrin ist nicht nur eine herausragende Musikerin, sondern auch eine leidenschaftliche Pädagogin, die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse gerne teilt. In unserem Gespräch tauchen wir tief in die Welt des Übens ein, sprechen über das Zulassen von Emotionen, die Bedeutung der Selbstreflexion und wie wir im Laufe der Zeit unser eigener Lehrer werden können. Anne-Kathrin verrät, wie sich ihr Übealltag im Laufe der Karriere verändert hat und warum es wichtig ist, ein Repertoire an Übungen zu haben, das man über die Woche verteilt variiert. Diesmal gibt es sogar eine Premiere, denn im Podcast wird zum ersten Mal live geübt. Anne-Kathrin teilt ihre Lieblingsübungen mit uns und erklärt, wie sie diese in ihren Überalltag integriert. Außerdem sprechen wir über mentales Training und den Umgang mit Nervosität. Viel Spaß also jetzt mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Zeit mit mir selbst zu verbringen.
Gibt es einen Künstler, der gerade in Dauerschleife läuft bei dir?
Nee, Dauerschleife nicht. Aber ich habe gerade entdeckt, die neue CD von Christina Pluha, ist dieses Ensemble La Pejata, also eine Gitarristin, die ich, eigentlich kenne ich alle CDs von der, die ist, macht ganz, ganz tolle Sachen und die neue CD heißt Terra Mater, ist eigentlich eine Barock-Gitarristin. Mhm. Das Ensemble ist auch, spielen auf Originalinstrumenten und die habe ich in letzter Zeit öfter gehört.
Ah ja, okay. Ja, sehr spannend, vielleicht mal auschecken auf jeden Fall. Und wenn du jetzt so an dein eigenes Spiel, deine eigene musikalische Karriere zurückdenkst, gibt es einen Künstler, Künstlerin, der dich auf dein Spiel bezogen sehr stark geprägt hat?
Also ein Flötist oder Flötistin?
Muss nicht sein, kann auch gerne ein anderer Instrumentalist sein.
Also bei den Flötisten gibt es natürlich in verschiedenen Generationen ganz viele. Ich wollte damals unbedingt nach New York bei Jeannie Backstresser studieren. Die war damals noch Soloflötistin in New York Philharmonic und hat eben an Juilliard und Manhattan School of Music unterrichtet. Und deren Aufnahme von La Prémédie kannte ich. Und die habe ich auch kennengelernt. Da wollte ich unbedingt ins Ausland. Die hat mich jetzt sehr geprägt als Mensch und auch als Lehrerin und einfach durch ihre Persönlichkeit. Ich bin ja aus einer Musikerfamilie, also ich bin jetzt schon die dritte Generation Flöte. Mein Vater und mein Großvater waren auch Flötisten oder sind. Bei meinem Vater sage ich tatsächlich noch ist.
Ach, krass.
Der ist 77, aber er spielt immer noch. Natürlich bin ich da auch geprägt worden. Und als ich jung war, war natürlich noch die Generation James Galway. Das war damals der Flötensolist, der kam auch regelmäßig nach Hamburg und den haben wir regelmäßig besucht und der hat uns besucht und ich durfte sogar damals auf seiner Flöte spielen, weiß ich noch genau. Und natürlich hat mich so jemand auch geprägt. Heute hat sich das stilistisch sicher in eine andere Richtung entwickelt, aber einfach diese flötistische Qualität, die er hatte und der Solist auf der Bühne, das habe ich regelmäßig mitbekommen.
Mhm.
Sonst habe ich viel Konzerte besucht und bin, also wenn es jetzt um junge Jahre geht, dann rechne ich da meine Jahre in Hamburg, also als ich da aufgewachsen bin, zurück, also so ungefähr bis 18. Und da bin ich regelmäßig von der Schule, weil ich sowieso so viel Proben in der Stadt hatte, in die Musikhalle, also die Lace-Halle heißt sie jetzt. Ich kannte mich da aus und konnte da immer hinten rein und bin dann immer, hab da in der Kantine Hausaufgaben gemacht und bin dann irgendwann in zweiten Rang und bin ohne Ticket quasi dahin und habe mir sämtliche Konzerte angehört. Da war unter anderem Alfred Brendel, Beethoven-Sonaten, weiß ich noch genau, und Martha Argerich. Also ich habe versucht, mir eigentlich immer andere Instrumente anzuhören, nicht unbedingt immer nur die Flöte. Mhm. So. Das ist jetzt das, was mir jetzt spontan dazu einfällt.
Und wenn Sie jetzt sagen, das ist so die frühe Zeit, oder wenn du, sorry, wenn du sagst, das ist die frühe Zeit gewesen, gibt es denn heute noch jemand, wo du sagst, boah, wenn ich den höre, das ist so... Das ist immer noch krass beeindruckend.
Also wer mich sehr, also auf der Flöte inspiriert, ist tatsächlich Jacques Soon. Der unterrichtet in Genf. Den habe ich auch damals, der war Soloflötist in Boston. Den habe ich auch getroffen, als ich damals dort studiert habe, also New York. Und da hat er, das waren hier die Kindertotenlieder mit Boston Philharmonic. Da hat Ouesawa noch dirigiert und Jesse Norman gesungen in der Carnegie Hall. Und der ist wahnsinnig kreativ und innovativ und ich liebe seine Ideen. Den finde ich sehr, sehr interessant. Und natürlich mein Emmanuel Pahü, an dem kommt man nicht vorbei, den kenne ich auch persönlich und ich schätze ihn wahnsinnig und finde das bewundere ihn wirklich für das, was er kann und was er auch leistet. Ich lasse mich auch inspirieren von Sängern, Sängerinnen. Also ich finde, Flöte hat ja so viel mit Gesang zu tun, dass ich hatte selbst auch Gesangsunterricht, dass mich das, also ich glaube, wenn man mich fragen würde, was willst du in deinem Leben, nächsten Leben spielen, dann würde ich sagen, ich würde doch wieder die Flöte wählen, aber wenn nicht, würde ich singen. da finde ich auch Richtung Barockgesang, also die Art und Weise, dort zu singen, sehr spannend. Da gibt es diese Joyce Di Donato. Ist eine Barocksängerin und die hat auch eine tolle CD gemacht, die heißt Krieg und Frieden, War and Peace. Die finde ich unglaublich inspirierend. Das könnte ich jetzt immer so fortsetzen.
Ja, aber spannend. Warum genau Gesang im nächsten Leben?
Ja, weil das ist vielleicht noch näher. Also die Flöte ist mit Gesang verwandt, ne, weil wir machen auch, also für mich mein Instrument ist die Verlängerung der Luft, des Atems eigentlich. Und beim Gesang ist es natürlich die Stimme. Also ich finde, wir machen eigentlich fast das Gleiche wie die Sängerinnen, nur dass wir halt ein Instrument haben. Aber der Umgang mit der Luft ist identisch. Ne? Wenn ich jetzt natürlich noch eine Stimme dazu habe, ist es vielleicht noch ursprünglicher. Aber ich liebe die Flöte. Also ich finde es ein wahnsinnig schönes Instrument.
Ja. Ich habe für alle Zuschauer oder für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ich noch nicht so gut kenne, ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei. Du hast einen Joker. Das heißt, bei einer Frage darfst du skippen und bei allen anderen Fragen bin ich sehr gespannt, wie du dich zwischen den beiden entscheidest. Ich kann spoilern, es sind, glaube ich, 8 Fragen insgesamt. Nordsee oder Ruhrpott?
Nordsee.
Wenig und oft oder selten und viel?
Selten und viel.
Normale oder Piccolo-Flöte?
Normale.
Mozart oder Bach?
Da muss ich passen.
Das ist der Joker?
Ja.
Okay. Kammermusik oder Solistin vor einem großen Orchester?
Kammermusik.
Abwechslung oder Routine?
Abwechslung.
Goldschmieden oder Malerei?
Das ist jetzt fies. Ich darf nur einmal passen, oder? Also okay, Goldschmieden.
Ja, spannend. Ich habe das in der Vorbereitung gelesen. Ist das, oder kann man sich das so vorstellen wie so ein Ausgleich? So ein bisschen zum Abschalten, zum Runterkommen? Oder ist das was, weil das ja auch eine andere Kunstform ist, was so ein bisschen... so die eigene Kreativität beflügeln soll, also das, was du bewusst auch dann suchst und machst dafür.
Also ich male auch. Aber das Goldschmieden finde ich tatsächlich so spannend, weil das so dreidimensional ist. Also ich würde tatsächlich irgendwann in meinem später mal sehen, wenn ich mal mehr Zeit habe, würde ich gerne Skulpturen machen.
Okay.
Also irgendwas haben, wo man etwas Neues entstehen lässt, also was eben dreidimensional ist. Und das hat das Goldschmieden natürlich auch. Ich finde aber auch, also an sich Schmuck, was total Schönes und also zum Beispiel dieser Ring hier, den habe allerdings nicht ich gemacht, aber das sind zwei Ostseekiesel.
Aha, okay.
Eingefasst. Aha. Und das ist sowas Erdiges, also ich kann damit was verbinden, weil ich bin natürlich im Norden aufgewachsen. Und ja, ich finde das eine ganz tolle Kunstform. Und wenn man so ein Schmuckstück anfertigt, das dauert. Mhm. Also das hat mehrere Stunden, mehrere Tage, mehrere Wochen, mehrere Monate arbeitet man da dran und man kann, es ist so ein bisschen wie Meditation, man feilt irgendwie rum, dann feilt man da noch rum und bis es die richtige Form hat. Also es ist schon ein Prozess und ja, das ist was ganz Schönes, wenn man dann zum Schluss sowas in der Hand hat und man kann es auch noch anziehen. Und was mich noch daran fasziniert ist, also ich mache, glaube ich, keinen kleinen Schmuck. Ich mache tatsächlich großen Schmuck. Ist immer so eine Typsache. Habe aber jetzt auch wirklich schon länger nichts mehr gemacht. Aber jetzt fange ich wieder an, Ende des Jahres. Ah, ja. Und was ich noch mag, ist, ich liebe ja Farben. Und wenn man so einen schönen Stein hat, also es gibt natürlich Steine, die sind lupenrein und die sind auch wahnsinnig teuer. Das finde ich gar nicht so interessant. Ich finde eigentlich die Steine interessant, die irgendwelche Einschlüsse haben oder die irgendeine Geschichte erzählen. Und das ist dann auch schon Farbe und die ist schon da. Also man kann schon damit auch irgendetwas kreieren. Das finde ich, mir macht das ganz viel Freude.
Mhm. Aber wenn du sagst, es ist ein Prozess, dann ist es ja so ein bisschen auch wie beim Üben. Man hat ja auch diese lange Zeitspanne. Mhm. Und dann, wenn du sagst meditativ, dann ist es ja schon auch eher so ein Abschalten wahrscheinlich, ne?
Ja, man kann sich in was hinein versenken, ne? Also man kann sich dabei auch unterhalten, aber auch nicht. Mhm.
Hast du denn freie Tage, wenn das so für dich ein so ein Fluchtpunkt ist? Gibt's das?
Also es gab's. Jetzt momentan muss ich dafür kämpfen und das muss aber auch ein bisschen so von innen herauskommen. Also es gab jetzt auch eine Zeit, wo ich gar nicht so viel das Bedürfnis hatte, weil es einfach so viel andere Dinge gab, die wichtig waren. Und jetzt kommt es aber gerade wieder so ein bisschen zurück. Also es ruft. Mhm.
Unterrichten oder konzertieren?
Oh Gott, ist das schwer. Also... Ja, ich würde sagen konzertieren, aber ich liebe es zu unterrichten. Also.
Ja, ich habe, wenn ich richtig gelesen habe, dann warst du ja gerade auf einem Meisterkurs im Forum Artium. Was ist das, was du nach so ein paar Tagen dort für dich persönlich mitnimmst?
Oft die Begegnung mit den Menschen, beziehungsweise das, was über das normale Flötespielen so hinausgeht, also was man entdeckt, wenn man in einer Woche zusammenarbeitet. Ne? Dann sieht man jemanden öfter und das Forum Artium ist insofern besonders, weil es halt ein Haus ist, wo alle wohnen und man ist zusammen, also man teilt quasi ein Haus und es ist auch nicht wahnsinnig spannend, was drumherum ist, deswegen bleibt man eigentlich immer auf diesem einen Fleck und verbringt auch viel Zeit miteinander und das ist tatsächlich total schön und auch bleibend, dann die Menschen dahinter so ein bisschen mehr kennenzulernen und was da für Leidenschaften hinterstecken und auch Bedürfnisse. Das ist eigentlich fast bei jedem Kurs so, aber jetzt im Forum Artium ist es vielleicht besonders. Ich lerne auch immer dazu, also meine eigenen Studierenden sind mein bester Lehrer quasi. Es ist irgendwas Neues. Am schönsten finde ich, wenn wir auch echt zusammen gelacht haben und wenn wir geschafft haben am Ende, es gibt ja mal ein Konzert und wenn einfach die Teilnehmerinnen, diesmal waren es tatsächlich Frauen, 13 Frauen, kein einziger Mann dabei, ist aber auch nicht immer so, geschafft haben, eine Sache umzusetzen, die wir gearbeitet haben. Und das, wenn ich am Ende so auf die Schulter klopfen kann, dann bin ich glücklich.
Wenn du sagst, du lernst da auch immer irgendwas, kannst du so noch erinnern jetzt aus den letzten paar Tagen, was du jetzt dieses Mal für dich gelernt hast?
Ich habe für mich gelernt, dass, also jetzt letzte Woche insbesondere waren die, wie soll ich sagen, das Ausgangsniveau der Teilnehmerin unterschiedlich. Und damit umzugehen, und trotzdem den anderen das Gefühl zu geben, dass sie respektiert sind und auch was schaffen können. Das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen und das fand ich dann bereichernd für alle. Also die waren auch dadurch, dass man, also ich, wenn ich mich selbst an Kurse von früher erinnere, ist man eigentlich auf einen Kurs gefahren, um sich zu zeigen. Mhm. Und dann hat man nochmal den Lehrer und ich habe viel zu früh mit Kursen angefangen und man stand eigentlich immer fast immer so ein bisschen unter Druck, weil man immer das Gefühl hatte, man müsste jetzt, eigentlich ist es wie eine Aufnahmeprüfung. Und andersrum jetzt als Lehrerin selber, natürlich fahren auf Kurse die Leute, die sich beim Studium für mich interessieren, bei mir interessieren, aber es soll auch eigentlich immer eine Weiterbildung sein für alle. Und ich möchte eigentlich, dass genau das stattfindet, dass man mir nicht irgendwie das Blau vom Himmel runterspielt und das Stück, was man seit 5 Jahren spielt, sondern dass man eigentlich eher im Gegenteil sagt, ich möchte das arbeiten. Und das war auch dieses Mal tatsächlich so. Oder ich hoffe, das spricht sich langsam rum, dass man das machen kann. Und das ist dann eine total schöne Arbeit. Es waren zum Beispiel 2, 3 Werke dabei, die kannte ich selber nicht oder hatte sie selber noch nicht gespielt. Das ist nicht so oft das gängiges Repertoire. Brauche ich auch eine Partitur. Und dann ist es in dem Fall ein Mitarbeiten. Und also ich habe zumindest 3 Werke im Gepäck, die ich jetzt üben werde.
Spannend. Dann sind wir schon beim richtigen Stichwort ja auch schon gleich, wenn es ums Üben geht. Kannst du uns mal mitnehmen in so einen typischen Übealltag von dir?
Eigentlich, sagen wir mal, habe ich so ein Repertoire an Übungen, die ich abrufen kann zu bestimmten Themen. Und von diesen Übungen mache ich in 7 Tagen. Versuche ich 7 Tage quasi eine Abwechslung reinzubringen. Ich übe jeden Tag. Ich sage, also muss ich die Dauer sagen?
Nee, also das muss jetzt gar nicht so. Das soll jetzt keine Lernerfolgskontrolle werden, ja, ja, wo man hinten zum Hexen macht. Ich finde es gerade spannend, wo du sagst, du hast so ein paar Blöcke, die du über 7 Tage so streckst. Ja. Das heißt, es gibt ja quasi dann nicht immer wiederkehrende Bestandteile von deinem Üben, die du jeden Tag drin hast?
Doch, die gibt es auch. Ah, okay. Ja. Die gibt es schon auch. Also ich übe jeden Tag Tonleiter und ich übe jeden Tag Staccato und ich übe jeden Tag Zwerchfell. Also das mache ich schon. Es gibt so eine, und davon habe ich aber auch wieder unterschiedliche Variationen. Also es ist nicht die gleiche Übung. Es gibt dann entsprechend, wenn ich weiß, ich habe nur 10 Minuten, 20, eine Stunde, entsprechend kann ich das variieren. Oder wenn ich an meiner Luftführung arbeiten will, dann übe ich daran oder ich habe ein Stück und ich komme nicht weiter, dann habe ich bestimmte Themen, die ich abrufen kann. Und das mache ich so ein bisschen individuell nach Bedürfnis. Aber es gibt schon, sage ich jetzt mal, eine halbe Stunde so ein Workout, das mache ich jeden Tag.
Mhm. Wo dann quasi immer das Gleiche auch im Prinzip drin ist.
Ja, genau. Da sind immer Zwerchfell, da ist immer Tonübung, da sind immer Tonleitern, Finger, Staccato. So, das übe ich eigentlich jeden Tag.
Mhm. Wie, wenn du sagst, du hast dann noch so ein Part dann später im Verlauf, wo dann so Stücke dran sind, integrierst du manchmal auch dann so Basics, so Grundlagensachen in so einen musikalischen Kontext, dass du sagst, okay, das und das wird sich anbieten, auch jetzt damit zu kombinieren?
Ja, also das ist, ja, also sagen wir, ich möchte eigentlich erreichen, also wenn ich jetzt an meine Klasse denke, meine eigenen Studierenden, möchte ich eigentlich, dass die sind dann fertig zu gehen, wenn sie ihr eigener Lehrer sind.
Mhm.
Und die kommen ja immer zu mir und ich sage mal, ja, ihr kommt immer zu mir und ich bin immer wie so ein Arzt und ich soll dann ein Rezept geben und dann geht's besser, ne? Und eigentlich musst du das doch selber schaffen, ne? Also das ist dann das Ziel, ne? Das schaffen auch alle. Das heißt, ich, dadurch, dass ich selber so viel unterrichte, passiert mir ganz oft, wenn ich selber übe, dann fällt mir, ach ja, das könnte ich ja, so könnte man das üben. Das mache ich morgen, muss ich das unbedingt dem und dem sagen und so, ne? Also das geht mir schon oft so und dann komme ich eigentlich selber auf Übungen. Und natürlich ist das im Unterricht oder beim selber Üben ist es eigentlich das Gleiche. Es ist eigentlich egal, wo es stattfindet, aber es ist ja immer die Frage, übe ich aus dem Stück heraus, aus der Musik heraus oder merke ich, ich muss tatsächlich kurz an meinen Basics üben, weil da irgendwas grundsätzlich nicht funktioniert, sonst kann ich es noch so viel im Stück üben, es wird nicht funktionieren, dann muss ich das erst in Ordnung bringen. Und das ist ein bisschen so eine Gratwanderung, die muss ich beim Unterrichten erfüllen, kann ich aber genauso bei mir auch erfüllen. Ne? Also wenn ich jetzt nicht so viel Zeit habe, versuche ich das eigentlich mehr über das Stück. Also vielleicht ist es so ein bisschen intuitiv. Wenn ich gerade voll in dem Stück bin, dann habe ich auch keine Lust, hier zwischendurch eine Tonleiter zu üben. So, dann bin ich irgendwie da drin und dann versuche ich so ein bisschen rum zu experimentieren. Was ich super wichtig finde, und das sage ich auch immer auf dem Kurs, und da lachen immer alle, aber auch meinen Studenten, dass ich finde, der Überraum, in dem Überraum ist alles erlaubt. Mhm. Wir können das Telefon ausmachen, wir können die Türen zumachen, uns hört keiner, wir können alles machen. Singen, klatschen, brüllen, schreien, was weiß ich, tanzen, was auch immer man braucht, um sich irgendwie zu spüren, ist erlaubt. Ne? Und weil viele ja auch Hemmungen haben, dann zu singen, oder es gibt so viel Übungen, wo man auch in die Flöte singt oder Flatterzunge und oh, das kann ich nicht und ich traue mich nicht und sage ich, jetzt ist doch scheißegal, komm, wir machen es zusammen und so. Und bis man diese überwindet, also dass man das sich überwindet, das merke ich so, ist tatsächlich ein wichtiger, also wenn, das ist befreiend, ne? Wenn ich sage, komm, lass uns zusammen das machen, dann lachen zwar alle, aber es passiert auch was. Also ich mache ja ganz oft Gruppenunterricht, also insofern, dass wenn ich merke, der hat Ton, der, drei oder vier, mit denen mache ich eigentlich die gleiche Tonübung, dann sage ich, komm, wir machen das zusammen, ich mache eine Tonstunde, ne? Und wir kommen oder so und so viel und dann spiele ich auch mit. Und jeder ist fehlbar. Ne? Mhm. Und dann vergleichen, also das ist eigentlich immer total spannend, was da passiert. Und die Fragen, die sagen so oft, können wir das wieder machen und gibt es mal wieder eine Atemstunde? Also es kommt halt auch immer drauf an. Ich habe jetzt nicht regelmäßig, sage ich, was weiß ich, dreimal im Semester ist es dran, sondern ich mache das dann, wenn ich das Gefühl habe, es sind genug Leute oder haben dieselben Themen. Wir sollten uns mal zusammensetzen und das zusammen machen. Und da machen wir auch ganz viele Sachen, wo wir anfangen zu lachen. Und wenn ich das mit denen zusammen mache, ist es weniger Überwindung für, wenn sie dann alleine sind.
Hm. Das finde ich ganz schön, weil ich glaube, so aus der Erinnerung heraus ist das unglaublich befruchtend, wenn man sich allein schon darüber austauscht, wie man zusammen üben kann oder wie man zusammen oder wie man generell übt. Und dann noch was zusammen zu machen, ist, glaube ich, dann nochmal die Stufe weiter und beflügelt noch mehr. Und man kann noch mehr mitnehmen von den anderen und selber für sich was lernen. Ich habe da zwei Anschlussfragen noch ganz dazu gerade. Hast du ein Beispiel jetzt gerade, wo du vorher erzählt hast, wo du so ein Musikstück genommen hast und mit was Technischem kombiniert hast?
Ja, also Mozart-Konzert zum Beispiel. Da haben wir ganz viel Sechzehntel, die Leben haben. Und bei Mozart ist ja immer die Schwierigkeit nachher, also wir müssen es ja bei jeder Aufnahmeprüfung und bei jedem Probespiel müssen wir Mozart spielen. Und das hat natürlich irgendwie seinen Grund, weil das ja nachher, wenn es so klingt, als ob es ganz leicht ist, hat man es richtig gemacht und der Weg dahin ist eben steinig, weil man unglaublich viel unter Kontrolle bringen muss, diese Leichtigkeit. Ne? Und wir haben sehr viel Artikulation, zum Beispiel zwei gebunden, zwei gestoßen, da hat er da, hat er da. Oder auch unterschiedliche Artikulationen. Und das quasi regelmäßig in eine Qualität zu bekommen, dass wir vier schöne gleiche Sechzehntelnoten haben, egal wie sie artikuliert sind. Und trotzdem haben diese vier Sechzehntel Leben. Und das sind zum Beispiel Dinge, die würde ich jetzt an Tonleitern üben. Mhm. Also wir haben natürlich aus der französischen Flötenschule, das ist so ein bisschen wie die russische Geigenschule, bis heute ein fantastisches Übungsmaterial. Also weil sowohl Taffanel Gobert, die beiden Flötisten in Frankreich und Paris, Konservatoire, ein Übungsbuch geschrieben haben, genauso wie Marcel Moïse. Und der war halt ein legendärer Pädagoge und der hat zu allem Übungen geschrieben. Der hat zum Beispiel als Cécile Chaminade ihr Konzert geschrieben hat sie es ihm geschickt und er hat ihr zurückgeschrieben mit ganz viel Übung, wie man es übt. Also ich glaube, er konnte nicht anders. Er hat einfach immer methodisch überlegt. Das heißt, wir haben natürlich viel Material, worauf wir zurückgreifen können. Und da gibt es eine ganz berühmte Übung, von Taffanel Gobert, die berühmte Nummer 4. Das ist eine Tonleiterübung. Das ist wie so ein Workout, wenn man das durch alle Tonarten übt, in Dur und Moll, in allen Artikulationen, dann ist man auch schon mal eine halbe Stunde beschäftigt, durchgehend. Ne? Also das ist zum Beispiel auch super, wenn man jetzt Kondition bekommen möchte, ne? Also in allen Artikulationsarten. Und das erstmal so diszipliniert in allen Tempien hinzubekommen, das dauert. Also wenn man jetzt zum Beispiel Bachelor anfängt, glaube ich, brauchen die halt so ein bisschen. Aber ich setze das so ein bisschen voraus. Das ist einfach die eine unserer wichtigsten Übungen, die wir haben. Und das übe ich auch jeden Tag. Und da bietet sich zum Beispiel an, diese Artikulation, also das mache ich mit allen, diese Mozart- und Artikulation dort zu üben. Ne? Wenn ich die da abrufen kann, kann ich die auch im Mozart-Konzert anwenden. Und dann also würde ich zur Naturleiter gehen, das abrufen und dann zurückgehen, weil meistens ist der Schritt klein.
Mhm. Du hast vorher gesagt, dass es so, das Üben für dich immer auch so angepasst an die Bedürfnisse ist. Das verändert sich, das ist so nicht so ein starrer Prozess, sondern es ist immer auch, wie viel Zeit du hast, wo du gerade daran arbeiten bist. Wenn du jetzt so in die Rückschau gehst, wie würdest du sagen, dass sich dein Üben über die jetzt ja dann auch schon ein paar Jahre, wo du musikalisch aktiv bist, verändert hat?
Ich glaube, es hat sich total viel verändert. Also wenn ich bedenke, als ich, sagen wir mal, bis 18, bis zur Aufnahmeprüfung, in meiner Jugend quasi habe ich, aber eigentlich auch im Studium habe ich geübt auf Perfektion und war natürlich an technischen Dingen interessiert. Ne? Ich wollte ganz schnell spielen, regelmäßig. Ich wollte meine Finger ganz wenig unter Kontrolle haben. Ich habe vor dem Spiegel geübt, wie Staccato. Also dann habe ich James Gorby gehört, boah, hat der ein tolles Staccato, will ich auch so. Dann so. Und hatte natürlich das Glück, dass ich auch eine tolle Lehrerin zu der Zeit hatte. Also war auch, ich habe ja auch, bin ja auch aus der französischen Flötenschule, hatte mein erster Lehrer im Bachelor, quasi Diplom war Jean-Claude Gérard in Stuttgart, also auch richtig typisch alte französische Schule. Da ging es erstmal um Flöte spielen, ne? Also in Perfektion. Und da habe ich, glaube ich, viele Stunden damit verbracht, wirklich eine richtig gute Flötistin zu werden. Heute bin ich dafür aber total dankbar. Also ich glaube, ich habe gelernt, mit Messer und Gabel und Löffel zu essen. So, ich hatte aber, das war auch ein Antrieb. Ich glaube, ich bin dann, was das betrifft, schon auch ein Alpha-Tier und will es dann richtig gut machen und kann mich dann in irgendwas so versenken. Und natürlich kam dann Repertoire etc., Wettbewerbe und so, natürlich kam das auch vor. Wenn es technisch perfekt war, war es dann aber eigentlich auch schon gut. Und das hat mich eigentlich immer so ein bisschen gestört, dass ich wollte eigentlich dann immer noch mehr wissen. Und ich glaube, was unterging zu dieser Zeit, durch diese Perfektion, diesen Anspruch der Perfektion, war mein eigenes Zulassen von Emotionen. Das hat sich dann im Laufe der Jahre, glaube ich, schon verändert. Ne? Also jetzt bin ich dankbar, dass ich diese Grundlagen hatte, aber es hat auch eine Weile gedauert, bis ich das wieder zulassen konnte oder dieses Vertrauen der Kontrolle. Also es ist letztendlich Kontrollverlust, den man auch wieder zulassen muss. Dann habe ich ja 17 Jahre im Orchester gespielt. Da hat man natürlich viel Orchesterproben, Dienst und habe wahnsinnig viel Kammermusik gemacht und eigentlich in allen Richtungen war ich irgendwie unterwegs. Da hat sich das Üben auch wieder geändert, weil ich dann total interessiert war an den Hintergründen. Ich habe, glaube ich, zu jeder Oper eine Partitur und das Textbuch. Und habe mich ganz viel mit diesen Dingen irgendwie beschäftigt, also so diesen ganzen Hintergründen. Ich dachte, da muss doch noch mehr geben. Und habe versucht, das zu suchen und zu übersetzen. Und dann habe ich ganz viel unterrichtet oder schon früh. Also ich habe ja schon total früh unterrichtet. Ich hatte, glaube ich, meinen ersten Schüler, als ich 16 war. Und egal, wo ich hingezogen bin, hatte ich immer eher Schüler als eine Wohnung. Ich weiß auch nicht, wieso, aber es war irgendwie so. Selbst in New York hatte ich schon einen Jazz-Saxophonisten, einen Flöten-Schüler, bevor ich überhaupt eine Wohnung hatte. Also ich hatte immer Schüler und habe immer unterrichtet. Und alle wollten bei mir Unterricht haben. Und ich habe irgendwie auch immer total viel Freude daran gehabt, mitzudenken oder mitzumachen. Also überlegen, ja, wie kann er jetzt da hinkommen? Da muss doch nur das machen oder so. Und dadurch das sehr eigene Unterrichten ist natürlich eine andere Reflexion oder noch wieder dahinter gucken, wie die Methode funktioniert. Insofern hat sich, glaube ich, da auch wieder was verändert. Jetzt übe ich, glaube ich, viel intuitiver als früher. Auch viel freier. Und ich muss sagen, dass ich dadurch, dass ich wirklich sehr, sehr viel geübt habe, als ich jung war, oder sogar bis Mitte 30, würde ich sagen, habe ich jetzt so ein Überrepertoire, wo ich relativ schnell drauf zurückgreifen kann. Also wenn man jetzt bei Sportlern zum Beispiel zu Sportlern guckt, die trainieren ja auch mit mentalen Training, an autogenes Training und so, die kommen ja, die üben ja so lange, bis sie eine Bewegung machen müssen und sofort wissen, wie sich's anfühlt. Und so ein bisschen, glaube ich, ist das beim Üben auch. Wenn man mal wirklich viel und lange geübt hat, braucht man manchmal gar nicht mehr so viel, um wirklich zu wissen, da. sitzt der Ton und da ist mein Piano und ja, so würde ich das vielleicht beschreiben.
Also könnte man eigentlich sagen, dass so der Weg zu deinem heutigen Üben durch so ein ständiges Reflektieren zustande gekommen ist, dass du ja immer mehr quasi durchs Unterrichten, durch das viele Üben ja auch vor allen Dingen, gemerkt hast, okay, so und so ist es bei mir, das und das muss ich dafür machen, um das und das zu erreichen. Und dann ist es, ich finde dieses Bild mit dem Sport irgendwie ganz schön, weil das ist so, das kann man sich sehr gut bildlich vorstellen, so ein Stabhochspringer, der wird auf jeden Fall nicht den ganzen Tag Stabhochsprung üben, der wird diese ganze Bewegung in alle möglichen Einzelteile zerlegen und all die Schritte perfektionieren, um dahin zu kommen und dann vielleicht am Ende des Tages einen so einen Sprung machen, um zu gucken, ob es funktioniert. Und ich glaube, wir Musiker sind noch nicht so, vor allem glaube ich mental nicht an so einem Punkt, dass wir das so kleinteilig zerlegen, weil wir, glaube ich, oft noch so das große Ganze im Blick haben und uns da auch wahrscheinlich so ein Stück weit verlieren, besonders am Anfang, glaube ich. Und das ist so wahrscheinlich die Reflexion, so ein bisschen der Weg, um das auch so, du hast vorher loslassen gesagt, aber in so einem musikalischen Kontext, aber ich glaube, beim Üben hat es ja auch so mit Loslassen und Vertrauen zu tun, dass man schon irgendwie so weiß, okay, die Sachen, die helfen mir, die kenne ich und die funktionieren, oder?
Ja, klar. Also das Selbstreflexion, das ist tatsächlich, stimmt. Aber natürlich hat einen das Leben auch, also irgendwie das Leben prägt einen auch, darf man auch nicht vergessen. Also man ist die Summe seiner Erfahrungen und man ist auch die Summe der Reflexion, die von außen kommen. Also obwohl meistens, wenn ich selber sage, ich, das war jetzt auf der 12, das habe ich richtig super gemacht, dann reflektiert das auch die Außenwelt. also ich sage oft den Studenten, wenn die im Probespiel sagen, ich hab super gespielt, ich habe genauso gespielt, wie ich es wollte, aber ich habe die Stelle nicht bekommen. Da habe ich gesagt, super, herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht, mehr kannst du nicht machen. Weil der Rest, das weiß kein Mensch, dann ist es nicht deine Stelle. Aber erstmal der Stresssituation, das abzurufen, was man sich vorgenommen hat, ist doch super. Und genau das musst du dir einspeichern. Mhm. Ne? Also das ist eine Erfahrung, die ist ganz, ganz wichtig. Ich übe tatsächlich auch viel mental, jetzt wo du das mentale Training oder Mentalüben erwähnt hast, auch schon recht lange tatsächlich. Ich habe viel Zeit in meinem Leben im Zug verbracht und habe so eine Strategie entwickelt, auch eben mein ohne Flöte, also ohne das Flötespielen zu üben und stelle eben fest, dass das total wichtig ist oder eigentlich die beste Vorbereitung. Versuche das auch meinen Studenten beizubringen. Und das ist, glaube ich, auch im Laufe der Jahre mehr geworden, mehr oder weniger geworden. Ne? Also das sind aber auch echt viele Erfahrungswerte und wie gesagt, Leben macht das auch irgendwie so ein bisschen für einen selbst. Also wenn man vielleicht auch darauf hören kann, also wenn man die Fähigkeit hat, das zu hören oder zu sehen.
Ne? Ja. Kannst du kurz beschreiben, wie diese mentale Übung ausschaut bei dir, die du im Zug dann machst?
Ja, ich nehme meistens, also es sind zwei, drei unterschiedliche. Ne? Wenn ich meine Noten lernen will, also es ist wie so ein Fahrplan. Ne? Also wie, ich würde das auch wieder bei den Sportlern, wenn jetzt ein Slalomfahrer würde vorher wahrscheinlich auch mental die Kurven durchgehen oder hier muss ich ein bisschen schneller, hier muss ich langsamer, hier muss ich aufpassen und hier muss ich richtig Gas geben dann. Also ne? Die gehen ja auch ihre Schritte mental durch und so mache ich das auch. Also ich nehme dann mein Stück und es ist das erste Stück vom Konzert zum Beispiel, weiß ich, bin ich noch ein bisschen nervös, ne, so, dann hier die Stelle so, dann gehe ich langsam, also ich, wenn ich jetzt technisch üben will, dann würde ich einfach die Stelle mit meinen Fingern langsam durchgreifen. Manchmal habe ich ein Instrument einfach in meiner Hand, ne, so noch zusätzlich, also ich lese, gehe durch meine Musik quasi mental, wie so ein Fahrplan, das ist eine Sache. Wenn ich aber tatsächlich Stressbewältigung mental übe, dann übe ich wirklich eine Stress. Also dann stelle ich mir diese Situation vor. Ne? Wichtiges Konzert, ich komme da an, dann spürt man schon, wie das Herz anfängt zu klopfen. So, ne? Was mache ich? Ich gebe mich ein Spiel. Also ich versuche quasi alles schon vorher einmal erlebt zu haben. Also das hilft mir zum Beispiel total. Ich bin eher vorher nervös als dann auf der Bühne. Also die Woche vorher ist immer ganz furchtbar. Aber wenn ich dann spiele, ist alles gut. Und da mache ich viel sowas, dass ich das eigentlich zulassen kann, dass ich nervös bin. Und das ist ja auch sogar wissenschaftlich erwiesen. Ne? Adrenalin ist total gut für uns. Also es gibt jetzt eigentlich neulich, habe ich gerade letzte Woche mit einer Studentin gesprochen. Sie ist immer so nervös. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ja, sie möchte eigentlich am liebsten überhaupt nicht mehr nervös sein. Dann habe ich gesagt, soll ich dir mal was sagen? Das war mein schlechtestes Konzert. Also ich war sowas von gar nicht nervös. Ich habe so schlecht gespielt. Und ich sage dir was, Adrenalin ist total gut. Du bist wach, du bist konzentriert, du bist bereit. Und das ist was richtig Gutes. Und es sind nur die ersten 2 Minuten Blut. Und danach baut sich das, glaube ich, wieder ab. Also wenn man bedenkt, dass es eigentlich von einem 60-Minuten-Konzert relativ wenig ist, kann man das eigentlich ganz gut vertragen. Und da hat sie gleich gesagt, super, ich spiele jetzt doch das Solostück im Konzert, ich muss das ausprobieren. Und die hat auch super gespielt, das war ganz toll. Genau, also ich denke, dass dieses also für mich ist das persönlich wichtig, aber dass es so ein Überschritt ist, dass man das einmal vorgefühlt hat. Und ich gehe wirklich so weit bis Einspielraum, was dann sind, welche Menschen sind, viele Menschen sind, wenig Menschen. Was mache ich, was brauche ich, wann gehe ich auf die Bühne und so. Das ist auch ein mentales Üben. Und ich finde tatsächlich, die Flöte als Instrument rein, also weil ich jetzt vorhin von den Fingern gesprochen habe, ist ein schwieriges Instrument, weil wir tatsächlich unsere Finger überhaupt gar nicht sehen. Also ich glaube, selbst eine Klarinette könnte noch gucken. Klavier, hier mit meiner Tochter spiele ich Klavier. Ich habe auch selber lange Klavier gespielt. Da fällt mir auswendig spielen wahnsinnig leicht. Also Klavier auswendig spielen finde ich viel leichter als Flöte auswendig zu spielen, weil ich sehe die Harmonie und die Tasten vor mir. Bei Flöte ist alles auf der rechten Seite. Das heißt, es findet unglaublich viel im Kopf statt. Also die ganze Technik, Griff, Ton, das müssen wir eigentlich alles wie so ein Computer eingespeichert haben. Deswegen finde ich das mentale Üben und auch wirklich die Griffe mit dem Ton quasi in Verbindung zu bringen, wichtig.
Du hast vorher was Schönes, finde ich, gesagt. Bei dir dürfen die Studierenden dann gehen, wenn sie eigentlich quasi in der Lage sind, selber zu üben und quasi selbstständig irgendwie ihre Übeltage zu gestalten. Wie würdest du sagen, hast du dir selber das Üben beigebracht? Also das geht so ein bisschen in so eine Richtung, hast du da Tools benutzt, hast du dich oft aufgenommen, hast du Übetagebuch geführt? Also wie bringt man sich das Üben selbst bei? Wir hatten ja vorher schon so ein bisschen das Leben genommen und irgendwie auch das reflektiert über das eigene Üben, aber das sind ja alles so erstmal noch relativ abstrakte Sachen. Kannst du es da ein bisschen konkreter machen da?
Na, ich hatte natürlich auch immer Hilfe. Ich komme ja aus einem Flötistenhaushalt. Das heißt, als ich jetzt sehr jung war, also ich muss mich lobend anerkennen, auch über meine Eltern äußern. Also die haben sich Gott sei Dank zurückgehalten. Für meinen Vater war das, glaube ich, schon auch manchmal schwierig, wenn er mich hat üben hören. Aber der ist immer nur dann in mein Zimmer gekommen, wenn er, ja, ich habe da eine Idee, ich höre, du kommst da nicht weiter. Kamfantasie habe ich damals gespielt. Und dann hat er mir irgendwie gesagt, guck mal, du könntest das so oder so üben. Und dann so. Also da hatte ich schon oft immer einen Anhaltspunkt, rein methodisch, wie ich eine Stelle üben kann. Auch mein Lehrer Jean-Claude Gérard in Stuttgart, ich war, glaube ich, in den ersten 2 Jahren so ein Fantast. Und er hat sich immer die Haare gerauft, weil ich eben nicht so konkret mich auf irgendwas festlegen wollte. Und das hat eine Weile gedauert. Und da hat er wirklich mit mir geübt. Der stand neben mir er hatte immer so einen goldenen Ring, der berühmte goldene Ring, der war zum Schluss ganz ab, also weil er da immer, der hat immer den Rhythmus geklopft. Und ja, jetzt nochmal diese Stelle, langsam, jetzt punktiert, jetzt so. Und also der hat eigentlich mit einem zusammen geübt. Da muss ich sagen, das habe ich schon, also da hat er uns schon wahnsinnig geholfen. Ne? Das mache ich mit meinen Studenten auch, weil ich merke, dass tatsächlich dieser Schritt, also das war eine Riesenhilfe, dass einfach mal einer einem erklärt, wie man üben soll oder wie man Stellen übt. Dann daraus quasi resultierend, oder wenn ich dann natürlich nicht mehr weiterkam, habe ich irgendwann angefangen, ja, warte mal, wie war das noch, wenn ich das so übe und so, und dann bin ich natürlich selber darauf irgendwie gekommen. Und wer mich da eben sehr geprägt hat, war meine Lehrerin Jeannie Backstresser. Das ist natürlich in Amerika zu der Zeit oder heute noch so, dass man, wenn man in the Big Five Orchestras irgendwie eine Stelle bekommen hat, hatte man eine Riesenkarriere. Das heißt, die waren viel früher mit mentalen Training, mit Probespielvorbereitung, mit Orchesterstellenvorbereitung. Also die waren viel früher schon darin geschult. Und die hat wirklich mir, was das Üben betrifft, unglaublich viel beigebracht. Sie hat halt selbst, ich glaube, 3 Stellen in ihrem Leben bekommen. Und ich glaube, die hat nur 3 Probespiele gemacht. Alles in Amerika. Und da war einfach die Art, wie man übt. Also von ihr habe ich gelernt, mit dem Aufnahmegerät zu üben. Sie hat immer in die man musste jeden Unterricht aufnehmen und aufschreiben und sie hat das auch kontrolliert. Das habe ich dann über viele Jahre weiter so noch für mich gemacht. Und sie hat immer gesagt, Aufnahmegerät, und du musst üben, wirklich dir anhören, ist das wirklich so, wie ich, wie du meinst, wie du spielst. Ne? Und dann habe ich das wiederum von den Sängern gelernt. Ich hatte auch viele Sängerfreunde, die nehmen sich ja teilweise mit einem Ton auf oder mit zwei Takten und hören wirklich, ob jetzt das Wort blau nach blau klingt, wie sie meinen, oder ob sonst anders färben muss. Ne? Mhm. Das habe ich tatsächlich dort, also von ihr gelernt, so die Arbeit und sich mehr und mehr zuzuhören. Und das ist eigentlich eine Erziehung. Also Jean-Claude Gérard hat immer gesagt, du musst deine Ohren erziehen. Deine Ohren sind dein bester Lehrer. Das sagt sich natürlich so leicht, aber letztendlich habe ich das durchs Aufnahmegerät auch gehört, gelernt, weil ich dann mir angehört habe, nee, Moment, du machst das, das klingt überhaupt nicht so, du machst das ganz anders. Und dann so lange aufgenommen und geübt, bis es wirklich so war, wie ich das wollte. Und das war tatsächlich dann mindestens 10 Schritte weiter.
Also wenn du sagst, da haben dann die Lehrer neben dir gestanden und so wirklich geguckt und oder dir gesagt, okay, jetzt üben wir mal richtig. Sind das dann Methoden gewesen, die du dann neu von denen gelernt hast? Weil am Ende, wir haben ja alle geübt, bis zum Studium, also bis wir quasi die Aufnahmeprüfung gespielt haben. Wir haben ja alle da schon relativ viel auch gemacht und so, um das zu schaffen. Sind dann die Methoden neu gewesen? Oder auch jetzt heute als Lehrerin bringst du Studierenden andere neue Methoden bei, wo sie effizienter Stellen spielen können? Oder ist es wirklich nur so ein mit den Ohren lernen zu üben, dass man wirklich so ein Gefühl hat, okay, so klinge ich wirklich draußen?
Das eine ist vielleicht der Ausdruck und die Qualität der Noten. Aber das, also eine Methode, einfach quasi technische Stellen zu üben, das ist schon eine Methode. Also dass man eben nicht 5 Takte nimmt, sondern wirklich in der Lage ist, rauszufinden, wo hakt es eigentlich? Weil meistens übt man da viel zu lang. Sondern es hakt vielleicht genau an einem Schlag, ne, wo ich die Finger nicht gut übereinander kriege. Dann müsste man quasi diese Zelle, man muss eigentlich schaffen, diese Zelle zu finden und dann eine, also das konnte Moïse eben, den ich vorhin erwähnt hatte, der hat auch immer lauter so Übeschleifen erfunden. Eine gute Übung hat einen Rhythmus und eine Richtung und kann sich wiederholen. Wenn das irgendwie ein Ungerade ist oder irgendwie man das nicht gut fühlen kann, dann kann man das auch nicht gut üben. Also man muss das quasi in so eine Unendlichschleife bringen. Ne? Und dann von dieser Keimzelle quasi nach rechts und nach links immer länger werden. Ne? Und natürlich, also das ist, glaube ich, jetzt nichts Neues, dass man das punktiert in verschiedenen Rhythmen. Zum Beispiel, was viele aber nicht machen, ist einen Ton weglassen. Also man hat 3 Töne, also zum Beispiel, es gibt eine Orchesterstelle Domestica, Sinfonia Domestica von Richard Strauss, es geht bis zum hohen Cis und D. Und da muss man, bei uns in der 3., 4. Oktave, muss man relativ viele Finger wechseln. Ne, das ist technisch, also fingertechnisch, wenn man da nicht gut entwickelt ist, ist das schwierig, das abzurufen. Das heißt, was man üben muss, ist diesen Prozess, das sind Triolen, da, die, da, 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 da. Irgendwann ab einem Punkt ist es nicht mehr schwer. Also eigentlich muss man nur diesen einen Takt üben. Und dann ist ja die Schwierigkeit, wenn man die Keimzelle hat, vorwärts und also vorne und hinten was dran zu hängen, dass man den Bogen schafft. Und ich glaube, das ist eine Methode, das ist nichts Neues, aber ich glaube, es fehlt einem oft an der Analyse. Und meistens ist es viel einfacher, als man denkt. Man übt stundenlang diese 5 Takte und die gehen und gehen und gehen und gehen nicht. Und vielleicht gehen sie dann irgendwann mal, wenn ich sie 500 Mal gespielt habe. Aber man kann es viel einfacher hinbekommen. Das ist vielleicht das, was man jemand beibringen muss, der das nicht kann. So, ne? Technischer Art. Aber ich glaube, dieses Aufnahmegerät hat eher was mit Ausdruck zu tun und Dynamik. Und Tempo auch, Rhythmus, Puls, also was zum Beispiel, was ich auch ganz oft mache mit meinen Studenten, weil wir bei den Orchesterstellen keine Klavierbegleitung haben. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, diese kleine homöopathische Dosis, ich sage jetzt mal Strawinsky, auf den Punkt zu bringen. Und das dauert vielleicht 1 Minute, diese Orchesterstelle. Das heißt, die Zuhörer im Orchester, die wollen das ganze Orchester hören. während du spielst. Du spielst aber alleine, das ist so die Schwierigkeit. Und da muss man ja einfach lernen, irgendwie den Puls, das muss in Fleisch und Blut übergehen. Und da sage ich ja, aufnehmen und mitdirigieren. Und das hat mir zum Beispiel total geholfen. Das habe ich in Amerika gelernt, ne? Weil dann ist plötzlich, hä, ich habe da doch gar nicht geschleppt, aber ich schleppe, also oder so. Und das war wirklich, das ist ein bisschen wie, ja, wie so eine, ich sage mal, das muss hier, das ist wie so eine Impfung. Stravinsky-Impfung, Schostakowitsch-Impfung, Beethoven-Impfung, so. Es muss wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Also sagen wir mal, das Mitüben, das war, was ich jetzt gelernt habe, war eher, was meine Lehrer mit mir gemacht haben, war eher technisch, fingertechnisch so. Und einfach sich daran zu gewöhnen, dass das, was ich transportieren will, auch wirklich draußen ankommt. Und ich erzähle auch auf das Beispiel, das hat mich auch wahnsinnig fasziniert, Cecilia Bartoli, auch tolle Sängerin, Barocksängerin, die hatte zu der Zeit, damals war, hat die ganz viel Vivaldi gesungen. Und ich erinnere mich, wie ich live, also es war eine Live-Oper, also Performance, hat sie gesungen. Und ich habe das im Radio gehört und ich hatte das Gefühl, die steht neben mir. Und da habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich habe wirklich, das war, was die gegeben haben muss an, also was, wie viel die gegeben haben muss, dass das selbst durch das Radio spürbar war. Also das ist immer, finde ich, so ein Beispiel, was man mal so erlebt.
Ja, sehr spannend. Das ist auch, glaube ich, jetzt auch ein guter Zeitpunkt. Ich habe in der Vorbereitung dich gebeten, eine Übung mitzubringen, die vielleicht neu sehr weiterbringend ist oder die dir auf jeden Fall sehr geholfen hat früher.
Ja, ich glaube, da muss ich meine Flöte auspacken.
Ja.
Ich liebe Übungen, sage ich auch immer so. Mit Übung wird man besser. Und es gibt auch für alles Übungen. Aber es gibt tatsächlich eine Übekomponente, die übe ich jeden Tag eigentlich zum Einspielen. Das ist eine bestimmte Zwerchfellübung. Und ich will eigentlich darauf hinaus, dass es eine Etüde gibt, die müssen alle meine Studenten spielen und die ist schon ganz berühmt, das sind die Kreuzer-Etüden von Beethoven. Die hat aber ein berühmter Flötenlehrer, der hier damals in München Professor war, Paul Meisen, jetzt schon verstorben ist, initiiert und hat mich auch damit unterrichtet und hat die abgewandelt in eine Haltungsübung. Also er nennt das Haltungsübung und wenn man das Vorwort liest, das müssen auch immer alle lesen, ich muss dazu sagen, der war mit einer oder der Japanerin verheiratet und hat auch lange an der Gedai in Tokio unterrichtet. Das heißt, er hatte sich auch doch viel mit der östlichen Kultur und der östlichen Haltung auseinandergesetzt und hat eben mir auch mal gesagt, dass die Körperhaltung, das stimmt tatsächlich, ne? Also wenn man jetzt in den Osten guckt, dann ist die Körperhaltung, hat so einen Schwerpunkt im Bauch. Und wenn man in den Westen guckt, dann heißt es immer Bauch rein, Brust raus. So, ne? Und ich sage immer ja, ihr müsst eigentlich in die östliche Richtung gucken. Das ist eigentlich die bessere Haltung. Und es gibt tatsächlich ein wahnsinnig spannendes Buch, das heißt Hara. Also das Wort Hara, es ist japanisch und das kann man nicht ganz gut übersetzen ins Deutsche. Also es ist dann sowas wie die Erdmitte im Menschen. Also es ist ein sehr philosophisches Wort und das kommt im Japanischen in verschiedenen Zusammenhängen vor. Aber vor allen Dingen kann man das nachvollziehen. Harakiri, das sind die Menschen, die sich mit dem Messer quasi aufschlitzen. Also alles geht immer um den Bauch. Und dieses ganze Buch geht um diese Erdmitte, also um diese Haltung der östlichen Kultur. Und ich sage das, weil ich das also einfach aus philosophischer oder auch bildlicher Sicht so sinnvoll finde, dass wir so ein Zentrum haben. Wie ich ja anfangs gesagt habe, glaube ich, dass die oder finde ich, dass das Musikinstrument hat, also unser Instrument, die Flöte, hat so wahnsinnig viel mit Luft zu tun. Ne? Wir üben auch Atmung und meistens bezieht sich diese Atmung auf die Einatmung, aber Musik machen wir eigentlich mit der Ausatmung. Und das muss irgendwie so, ich sag mal, wie so ein Yin und Yang, Leben und Tod, Schwarz und Weiß, das gehört irgendwie zusammen. Die Einatmung und die Ausatmung gehören zusammen. Diese Übung, die ich jetzt, also es sind eigentlich zwei Übungen, ich möchte eine Vorübung zeigen und dann diese Kreuzer-Etüden, hat total viel mit Luftführung, Haltung Und Haltung meine ich jetzt nicht nur die äußere Haltung, sondern auch die innere Haltung beim Spielen. Also Meisen schreibt, das soll, also es ist alles entspannt. Ne? Also die Schultern, die Knie, es ist nichts angespannt und die Luft oder der Klang entsteht durch den Bauch, also durch die Bewegung des Zwerchfells. Also mit dem minimalsten Aufwand versuchen wir den maximalsten Effekt zu bekommen. Und das ist einfach so eine grundlegende Übung, die ich total wichtig finde, weil ich mehr und mehr merke, das Schwierigste ist eigentlich diese Luftführung beizubringen. Vieles macht man natürlich intuitiv, aber was wir als Flötisten machen, wir atmen ein und halten den Bauch fest. Und das ist dann die Stütze. Also was ist die Stütze? Die Stütze ist dieses Unwort. Ne? Also man könnte auch sagen Unterstützung oder Halte oder sowas. Die Frage ist, was ist das genau und wie komme ich dahin, dass ich mich damit wohlfühle? Es ist tatsächlich auch Kraft. Also es ist schon ein sportliches Instrument, würde ich sagen. Also man muss schon auch Konditionen üben. Aber wir können ja nicht reingucken. Ich kann auch nicht sagen, guck mal hier rein, das bewegt sich das und das, sondern ich kann es nur fühlen, ich kann es vor allen Dingen hören und ich kann es beschreiben und so viel wie möglich versuchen, das zu vermitteln. Und um diese Luftführung eigentlich, also das hört man zum Beispiel bei so jemand wie Emmanuel Pahü, finde ich, der hat eine fantastische Haltung, der hat eine ganz tolle Atemführung und sagt auch selber, er liebt das auch an der Flöte. Und das ist das, womit wir dann eigentlich Musik machen, ist, dass wir die Atem- oder die Ein- und Ausatmung unter Kontrolle bringen, dass sie eben genau dahin geführt wird, dass wir das ausdrücken können, was wir wollen. Und ich sage das, um zu erklären, warum mir diese Übung so wichtig ist. Und das ist jetzt eigentlich eine Übung, also ich lege jetzt das Mikro jetzt mal hier hin, ich hoffe, das klappt. Das ist die Vorübung, würde ich sagen. Da geht es eigentlich darum, dass man, wie ich vorhin sagte, mit dem minimalsten Aufwand den maximalen Klang bekommt. Das heißt, was ich mache ist, ich platziere eigentlich nur meinen Ansatz und bewege jetzt das Zwerchfell. Da geht es ganz viel um diese innere Haltung, weil für uns die Platzierung oder die Nutzung der Resonanz total entscheidend ist. Und die Resonanz, also ich sage immer, alles, was von hier, vom Hals hier runter geht, ist alles ein Schalltrichter. Also der ganze Körper ist ein Schalltrichter. Und wir können die Resonanz, kann hier, das machen die Sänger auch, ne? Können wir von den Sängern nehmen. Das heißt, alles, was die Resonanzkörper sind, die können wir benutzen, damit der Klang wie ein freischwingender Akkord anfängt zu schwingen. Ne? Beim Klavier drücken wir die Taste und die Saite, also das Hämmerchen geht an die Saite und der Ton fängt an zu schwingen. Ne? Die Sänger, die gehen die Stimmbänder zusammen, Ton fängt an zu schwingen. Oder bei einer Geige wird natürlich die Kontaktstelle, habe ich gelernt, der Bogen auf die Saite und wir haben eigentlich nur die Luft und die Platzierung. Das heißt, das, um den perfekt schwingenden oder gut schwingenden Klang zu erzeugen, das können wir eigentlich nur hören. Ne? Wenn ich jetzt meinen Ansatz nicht gut platziere, zum Beispiel, geht viel zu viel Luft aus der Flöte raus. Das heißt, ich habe gar keine Resonanz. Der Ton schwingt dann, wenn der Klang genug Obertöne und genug Bässe hat. Ausgeglichen. Und das ist so eine Zentrumsübung. Also ich habe jetzt vorher dieses Hara erwähnt, weil ich schon finde, dass der, es hat sogar Moïse hat gesagt, ihr müsst der Flöte euren warmen Atem geben. Das ändert alles den Klang. Und das ist eigentlich so eine Zentrumsübung, die mache ich jeden Tag und spiele mich so ein. Mhm. Und das ist eine Vorübung für diese Kreuzerötüden. Und die Kreuzerötüden, also ich kann jetzt, das gibt es ist extra eine in C-Dur und eine in D-Dur, weil die nämlich unsere schöne Mittellage streift. Und da gibt es noch eine für die hohe Lage. Da haben wir
quasi eine Kombination dieses Zwerchfells und da ist das Zwerchfell Legato. Ist ziemlich lang. Und meistens fällt es allen schwer, dieses Legato zuzulassen, weil das ist eine Stufe weiter als die Übung, die ich vorhin gemacht habe, weil ich da meine Luft fließen lassen muss und zusätzlich dieses Zentrum benutzen muss und auch wieder loslassen. Sonst komme ich nicht weiter. Wenn ich meinen Bauch festhalte, komme ich nicht weiter. Das heißt, ich muss quasi eine Etage tiefer und ich muss die Luft zulassen, dass sie fließt, sonst funktioniert das nicht. Und das ist meines Erachtens eine der wichtigsten Übungen. Meine Studenten sagen, das ist Flöten-Yoga. Also bei uns heißt die Flöten-Yoga. Und eigentlich mache ich das mit jedem. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, das komplett vorzumachen. Vielleicht wäre es auch noch interessant, das mal zu unterrichten. Aber das ist eine Übung, die mir total wichtig ist und die ich auch oft übe und das so eine grundsätzliche Übung ist, die jeder zu jedem Zeitpunkt machen kann. Und ich finde, das ist auch oft, wenn man viel übt und viel Noten liest, läuft man oft Gefahr, fest zu werden. Und ich finde, wenn man zwischendurch sagt immer, ihr müsst damit anfangen und ihr müsst damit aufhören. Also eine Übereinheit fängt mit sowas an und die muss auch mit sowas aufhören, damit man die nächste wieder so anfangen kann. Also es ist wie so eine Haltung. Überhaltung, aber auch eben eine äußere und eine innere Haltung. Und es hat ganz viel mit sich selber zuhören und seinen Körper, wie sagt man, klingen zu lassen, zu tun. Also nicht nur das Instrument, sondern den Körper. Mhm.
Perfekt, Dankeschön auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen runterbricht, ist ja vor allem der erste Teil auch so ein bisschen. Also was von so einer Reduktion, weil das ist ja einfach erstmal ein Ton. Man kann sich wirklich so versuchen, darauf zu konzentrieren, dass man irgendwie eine gute Stütze hat, dass der Ansatz perfekt ist und dass man sich wirklich so auf seine Grundlagen fokussiert und dann ist ja das so dieses Meditative, dieses Yoga-ähnliche, was dann so ein bisschen dann durch das Machen entsteht, wenn man sich so wirklich darauf, auf so ein paar Parameter konzentrieren kann, oder?
Ja, sicher. Und ich glaube aber, das ist auch eine sehr diffizile Übung ist, weil man sich total gut zuhören muss und auch fühlen. Also wenn man sich dabei nicht spüren kann oder beziehungsweise was man macht, dann funktioniert es nicht. Also letztendlich ist die sehr weise.
Mhm. Ja, sehr spannend. Also das, ja. Ich glaube, also alle Blechbläser haben ja dieses Unwort Stütze immer so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über dem Überraum hängen. Mhm. Von daher kann man sich da, glaube ich, viel mitnehmen. Es gibt lustigerweise eine ähnliche Übung auch für Trompeten, die auf so einem Einton-Prinzip basiert, wo es auch darum geht, quasi bewusst diese Stütze zu fühlen und
ja, vor allen Dingen eben nichts zusätzlich anzuspannen. Ne? Also wir haben immer so Ersatzstützen. Mhm. Das ist, ich sage immer, das ist wie wenn man mal im Sportstudio war und hat Muskeltraining gemacht und dann soll man die 15. Wiederholung und dann bewegt sich alles nur nicht das, was es soll. Und so ist das auch, wenn wir das nicht unter Kontrolle haben, bewegt sich irgendetwas anderes, weil wir irgendwas anspannen müssen, weil wir es nicht mehr unter Kontrolle haben. Ne? Das ist so schrittweise. Und das ist auch eine Übung, also diese erste Übung kommt eigentlich auch vom Gesang. Also Sänger üben ganz viel. Also ich habe das auf jeden Fall vom Gesang. Ja, das ist eigentlich so eine Basisübung und die ist ganz wichtig. Mhm.
Ja, sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, wir könnten noch Stunden übers Üben reden und ich habe noch ein paar Fragen auf meinem Zettel hier. Mhm. Mit so ein bisschen Blick auf die Uhr würde ich so langsam gegen Ende unseres Gesprächs schon kommen. Und fürs Ende habe ich mal zwei Fragen, die ich all meinen Gästen gerne stelle. Was lernst oder übst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Das ist Permanentatmung. Ah, ja. Das kann ich tatsächlich nicht so gut. Also ich kann es auch unterrichten, aber ich kann es nicht so gut und ich traue mich auch nie, das anzuwenden. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich bisher auch nicht so notwendig war. Aber ich würde es gerne können.
Sehr schön. Und wenn du jetzt nochmal in die Rückschau gehst, um welchen Tipp, so als junge Erstsemesterstudierende, wärst du aus heutiger Sicht damals froh gewesen?
Lass dir Zeit.
Das kaufe ich so. Ann-Kathrin, vielen herzlichen Dank. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Ja, gleichfalls.
Das war's schon wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Wie übt eigentlich erscheint wieder am 28. April. Davor gibt es allerdings schon ein Highlight, denn ab dem 12. April startet die erste Staffel Music Lab Powered by Yamaha. Gemeinsam mit Marvin Frey spreche ich dort über eure Themen und wir teilen unsere Tipps. In der ersten Folge sprechen wir darüber, welche Strategien uns beim Üben mit wenig Zeit helfen können. Seid also gespannt und tragt euch den Termin am besten gleich in den Kalender ein. Die Zusammenfassung des Interviews mit Ann-Kathrin findet ihr wie immer auf what-is-practice.de. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, kannst du mir und der Show wirklich helfen, indem du diese Folge mit deinen Musikfreunden und Bandkollegen teilst. Damit machst du es mir möglich, dass es noch viele weitere Folgen Wie übt eigentlich geben wird. Auf Steady findest du weitere kreative Übeideen und die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Jeden Freitag gibt es dort den Steady Newsletter Übezeit mit einem praxisnahen und wertvollen Tipp. Kleiner Spoiler, da gibt es auch immer ganz viele Tipps aus den Podcast-Folgen zu hören. Auch von Ann-Kathrin. Dazu gibt es weiter auch den monatlichen Newsletter High Five, in dem ihr noch mehr Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts erhaltet. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ciao und bis bald, euer Patrick.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.